Im letzten Podcast habe ich eine Rückmeldung vorgelesen vom Jürg-Oskar Luginbühl, einem Strafverteidiger auf dem Platz Zürich, wo er Bezug nehmend auf den Otto Schily von bewundernswerter Standfestigkeit der Verteidigung geredet hat. Auf was nimmt der Jürg dabei Bezug? Er nimmt Bezug auf den Bader-Meinhof-Prozess und die Rolle des Otto Schily als Strafverteidiger. Der Otto Schily war der Strafverteidiger der Gudrun Enslin. Und als Folge seiner Verteidigung ist er dann selber auch strafrechtlich verfolgt worden. Der Zufall will, dass ich mich mal mit dieser Verteidigung von Otto Schily auseinandergesetzt habe und versuche, das jetzt kurz zusammenzufassen. Bevor ich jetzt im Detail zur Verteidigung von Otto Schily im eigenen Strafverfahren eingehe, kurz der Kontext, in dem dann der spätere Fall spielt. In den Jahren 1975 bis 1977 haben die sogenannten Bader-Meinhof-Prozesse gegen führende Mitglieder der RAF in Stuttgart-Stammheim stattgefunden. Anklage sind Andreas Bader, Gudrun Enslin, Jean-Carl Raspe und Ulrike Meinhof. Der Otto Schily hat dabei Gudrun Enslin vertreten, der Hans-Heinz Heldmann, der Andreas Bader. Die beiden Anwälte sind dann selber ins Visier der Justiz gekommen. Und zwar wegen einem Beweisantrag. In der Verhandlung vom 8. September 1976 hat der Heldmann den Beweisantrag gestellt, man soll den Arzt einvernehmen, wo der Bader unmittelbar nach seiner Festnahme untersucht hat. Es ginge darum feststellen, dass die Verletzungen, die der Bader erlitten hätte, von einem Bum-Bum-Geschoss verursacht worden seien. Die Munition war international geächtet, weil sie im Körper besonders schwere Verletzungen hinterlässt. Der Otto Schily hat sich dann dem Beweisantrag angeschlossen. Also der Beweisantrag hat darauf abzielt, zu beweisen, dass Polizeibeamte unrechtmäßig und gegen völkerrechtliche Vorschriften verstoßen haben. Das Gericht hat den Beweisantrag abgelehnt mit dem Argument, das sei weder für die Schuldfrage noch die Straffrage von Belang. Der Heldmann hat dann seinen Antrag neu formuliert nochmal eingebracht. Beim zweiten Mal hat er es damit begründet, dass die Aussagen der Polizisten hinsichtlich der Schussabgabe nicht richtig seien. Der Schily hat sich dem zweiten Antrag nicht angeschlossen und auch dieser Antrag ist abgelehnt worden. Der Antrag hat beim Bundesanwalt Zeiss zu heftigen Reaktionen geführt. Er hat von einem Pseudo-Beweisantrag geredet, zwecks Verleumdung der Polizei. Schily und Heidmann haben damit die Polizei bewusst diffamiert, das Verfahren damit politisch instrumentalisiert und wollen die öffentliche Meinung gegen die Polizei beeinflussen. Nehmen Sie, meine Herren dort drüben, bitte zur Kenntnis, die deutsche Polizei schießt nicht mit Dum-Dum-Munition. Und bei dieser Sachlage kann man es nur als eine maßlose Arroganz der Angeklagten bezeichnen, einen solchen Pseudo-Beweisantrag stellen zu lassen. Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass die Angeklagten durch Verdrehung und Verleumdung versucht haben, die Wahrheit auf den Kopf zu stellen. Das Recht der Anklagten und der Verteidiger, Beweisanträge zu stellen, ist ein Kernstück des deutschen Strafprozesses, anders als in der Schweiz. Gericht laufen Gefahr in Deutschland, dass, wenn sie einen Beweisantrag ablehnen, ihr Urteil durch die Revisionsinstanz aufgehoben wird, wegen Verletzung der Aufklärungspflicht. Strafverteidiger stellen darum Beweisanträge, nicht nur um die Ermittlung der Waren zu fördern, sondern auch immer mit Blick auf die Revisionsinstanz. Also eine Ablehnung von einem Beweisantrag kann immer ein Ansatzpunkt sein für eine erfolgreiche Revision. Soweit also so gewöhnlich, dass so ein Beweisantrag fällt. Umso mehr erstaunt es dann aus heutiger Sicht oder sagen wir aus schweizerischer Optik, dass dann in einer ersten Instanz vor dem Schöffengericht Stuttgart Bad Cannstatt der Otto Schily und der Heldmann 1979 wegen Verleumdung verurteilt worden sind. Das Gericht war also der Meinung, dass mittels diesen Beweisanträgen ehrgeizige Behauptungen gegenüber der Polizei erhoben worden sind. Also die Anwälte sollen wieder besseres Wissen gehandelt haben. Sie hätten bedenkenlos und ohne Skrupel das Ansehen der Polizei in den Schmutz ziehen wollen. Also das Gericht war der Meinung, die Anträge seien nicht von Verteidigungsmotiv getragen, sondern hätten direkt darauf abzielt, das Ansehen der Polizei in den Schmutz zu ziehen. Das Problem bei dem ganzen Urteil war aber jetzt letztlich, dass der im Stammheimprozess vom Gericht beizogene Sachverständige selber auch zu Protokoll gegeben hat, dass wer sich mit Munition und diesen Wirkungen nicht genau auskennt, durchaus könnte den Verdacht haben, dass mit solcher Munition da so geschossen worden ist. Also grundsätzlich würde man meinen, eine klare Sache. Strafverteidiger sind nicht Fachleute, was Wirkungen von Munition anbelangt und können und haben sogar die Pflicht, die Frage aufzuwerfen. Das wäre so Perspektive jetzt von mir an dem Schreibtisch. Das Schöffengericht, das sie aber dann verurteilt hat, war der Meinung, Anwälte können nicht einfach eine Behauptung aufstellen, sondern sie müssen sich vorab bei Fachleuten erkundigen. Also wenn die Verteidigung nur einen Beweisantrag stellen darf, wenn sie vorab Behauptungen vom Klient durch Beizug von Fachleuten selber verifiziert hat, dann wäre, glaube ich, eine Verteidigung gar nicht mehr möglich. Und für die Wahrheitsermittlung ist nun mal ganz einfach das Gericht da oder wäre das Gericht da. Und dann, wenn man quasi der Verteidigung die Pflicht aufbürdet, Sachen nur geltend machen, wo sie ganz, ganz, ganz sicher ist und wo sie viermal verifiziert hat, dann hat man, glaube ich, das Wesen von einem Strafprozess und das Ringen um Worte nicht verstanden. Also es ist ein wesentlicher Bestandteil von der Verteidigung, allfällige Unrechtmäßigkeiten bei einem polizeilichen Vorgehen aufzuwerfen. Also ein Beweisantrag, wenn er auch auf bloßen Vermutungen basiert, muss zugelassen werden. Anders lässt sich ja Wort in einem Strafprozess gar nicht ermitteln. Es ist ja auf Seite der Staatsanwaltschaft und Polizei nicht anders. Strafuntersuchungen rollen meistens an aufgrund von Vermutungen. Otto Schilly hat dann die Verurteilung entsprechend nicht akzeptiert. Für das Berufungsverfahren hat er sich vom Heinrich Hannover vertreten lassen. In der Berufungsinstanz ist dann der Schilly freigesprochen worden, mit dem Argument, er hätte im berechtigten Interesse von seiner Klientin gehandelt. Das Gericht hat festgestellt, die Verteidigung darf bei Wahrnehmung von seiner Pflicht auch unangenehme Fragen stellen. Und ohne dann gerade zu befürchten, dass man strafrechtlich belangt wird. Die Strafverteidigung ist berechtigt und sogar verpflichtet, das Unerhörte zu Gehör zu bringen. Wie das der Adolf Arndt mal so schön gesagt hat. Die Bundesanwaltschaft hat das nicht akzeptiert, hat wiederum Revision eingeleitet. Das Oberlandesgericht Stuttgart hat den Freispruch aufgehoben. Es sei kein legitimer Verteidigungszweck gefolgt. Dann beim Landgericht Stuttgart sind der Schilly und der Hildmann zum zweiten Mal freigesprochen worden. Also der Bagatellenfall hat letztlich 5 Gerichtsinstanzen beschäftigt. Der endgültige Freispruch ist erfolgt Ende 1984. Wenn man sich jetzt daran erinnert, dass das 1979 seinen Anfang genommen hat, dann sind die beschuldigten Anwälte 5 Jahre in einem Verfahren gewesen. Auch wenn der Prozess letztendlich glücklich geendet hat für die beschuldigten Anwälte, und vor allem auch für die rechtsstaatlichen Verteidigungsrechte, dann muss man gleich sehen, das ist 5 Jahre gegangen. Das geht mit enormen zeitlichen und nervlichen Belastungen einher. Da machen sich einmal die Staatsanwaltschaften gar keine Vorstellung, was so ein Strafverfahren für Beschuldigte bedeutet. Also letztlich, selbst wenn das Verfahren gewinnst, eigentlich verlierst du ja gleich. Jetzt aber zu der eigentlichen spannenden Frage, wie weit kann und darf die Verteidigung gehen bei der Wahrnehmung von seiner Aufgabe, ohne sich selber strafbar zu machen? Der letztlich rechtskräftige Entscheid im Fall von Otto Schilly zeigt, dass man an die Grenzen des Erlaubten gehen darf, um die Interessen des Klienten wahrzunehmen. Aber weil die Konturen verschwommen sind, es ist immer eine Gratwanderung und letztlich führt es wahrscheinlich dazu, dass viele Verteidigerinnen und Verteidiger sich bei dieser Gratwanderung eher zurückhalten. Der Stefan Bernard hat sich einmal dahingehend in einem Podcast bei mir geäussert, dass die Schwammigkeit letztlich ein sehr gutes Zähmungsinstrument sei. Also man sollte sehr zurückhaltend sein, die Akteure von einem Strafprozess mit strafrechtlichen Konsequenzen zu überziehen. Wenn man es zu Ende denkt, ist natürlich dann nicht nur die Verteidigung in Gefahr, die allenfalls Behauptungen aufstellt, wo das Gericht nicht folgt, sondern das Gericht kann natürlich dann auch ein Urteil in Fokus kommen, wo, sagen wir, zu Unrecht verurteilt. Das könnte man ja dann auch als Beleidigung oder üble Nachrede auslegen. Also man muss einfach erkennen, dass ein Ringen um eine Ware mit sehr viel Unsicherheiten einhergeht und auch das Urteil, das man am Schluss findet. Man nennt es Ware, aber letztendlich ist Ware, was schlussendlich das letzte instanzliche Gericht, drei Richterinnen oder Richter, allenfalls auch nur im Verhältnis von 2-1 als Ware angesehen. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Und jetzt schnapp dir doch einen Kaffee, einen verdammt guten Kaffee, wie der Agent Cooper sagen würde, und viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.